Happy Shooting, Folge 740, Rüssel-Satellit. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
JimDoNinjaGamma.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Was für Aufpitchmuttel hast du denn eingeworfen, alter Schwede?
Willkommen zu Happy Shooting, der Sendung zur Elektromobilität. Wir reden heute über den neuen EQS.
Nein, tun wir nicht. Haben wir in der Pre-Show getan. Könnt ihr da nachgucken. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht.
Hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Herrlich.
Ja, es geht auf Weihnachten zu, wir sind irgendwie wird die Stimmung ausgelassener, wenn man nachdem man so, das Jahr ist jetzt bald rum. Ja,
Ich finde nichts mehr. Weißt du? Ich finde das irgendwie so merkwürdig, dass man sagt, das Jahr ist rum und dann wird alles ruhig und langsam. Ist doch ein Datum wie jedes andere. Also ob du jetzt einen 31. Dezember oder Januar hast, wo ist der Unterschied?
Du und ich verstehen das, aber viele Leute hängen halt an Daten sehr wichtige Sachen immer dran oder hängen Bedeutung an Daten. Weil die Sonne ist mal wieder, die Erde ist mal wieder einmal um die Sonne und dann ist halt irgendwie, ist
das so gesehen
ist das
kann
halt
man
für manche Leute wichtig, signifikant, so Geburtstage.
Also es ist quasi wie wenn man auf dem Karussell sitzt und ist einmal rum und klatscht dann wieder mit den Eltern ab quasi an der Stelle. Dann machen wir das auch. Komm, wir freuen uns auf Weihnachten. Herrlich.
Also wir machen ja auch wieder die Weihnachtssache schon wie seit Jahren schon so, dass wir uns an Weihnachten selber hier eingraben. Und die ganzen Family-Sachen vor und nach Weihnachten durchziehen. So, bald durchziehen. Also freuen uns natürlich schon, die alle zu sehen, aber halt nicht an Weihnachten, wo quasi die ganze Welt irgendwo in Covid-verseuchte Zügen sitzt und was weiß ich alles. Das muss ja nicht sein. Mhm. Wir entzerren das alles.
Tja. Na gut, dann lass uns hier eine Sendung machen.
Ah, Holger, der unromantisch. Jahresabrechnungen müssen gemacht werden, Zulieferer müssen rechnen. Ja, ich weiß, es gibt, aber das liegt ja auch nur dran, weil irgendwelche Leute sagen, dass am Ende des Jahres irgendwie was rum ist und was Neues anfängt.
Das Büro unserer Tierärztin hat auch nochmal die letzten Rechnungen rausgejagt. Das kam auch jetzt etwas drückend.
Aber so ist es. Es fängt was Neues an nächstes Jahr für uns. Und zwar haben wir ein bisschen mehr Platz für Sponsoren in der Sendung, weil sich da ein bisschen was ändern wird. Also vielleicht an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr jemanden wisst oder selber irgendwie Interesse habt, auf einem sehr beliebten Fotopodcast im deutschsprachigen Raum viele Leute zu erreichen und gehört natürlich dazu, uns das Thema auch interessiert und das Produkt oder die, was weiß ich, die Dienstleistung oder sonst was, meldet euch info@happyshooting.de, weil das ab Anfang des Jahres möglicherweise ein bisschen Platz geben kann. So, wir kommen zur heutigen Sendung. Wir haben heute unter anderem viel Danke. Wir haben einige News, wir haben einige Nachträge. Es geht unter anderem nochmal übers Röntgen, über Canon, über Capture One. Dann müssen wir das Thema Space.
Das wieder kurz, Lust.
Du hast immer noch keinen, ich habe immer noch hier keinen Knopf für ein halbes, ist egal. Dann schauen wir uns noch ein bisschen, wie kann man das umschreiben? Eine interessante Geschichte in der Fotografie, an die sich manche von euch vielleicht erinnern werden, auch nochmal an. Und das war es dann auch schon.
Wir greifen tief in die Geschichtskiste also.
Ja, so tief, weiß nicht, so ganz tief soll es nicht sein, weil ansonsten wird das ja auch relativ schnell, relativ langatmig.
Tja, wo gibt's uns denn hier? Wo kann man mitmachen?
Genau, an dieser Stelle, wir sind natürlich heute wieder live. Es ist der 8. Dezember 2021, das Jahr ist fast voll. Und wir sind live auf dem Stream, wie immer, und auf YouTube, wie auch immer mittlerweile. Und natürlich werden wir begleitet auf dem Happy Shooting Slack. Der kostet übrigens nichts. Man kann sich da einfach anmelden und dann mitmachen. Und zwar im Kanal dienstags 18 Uhr. Auch wenn das jetzt mittwochs ist, die Sendung. Dann haben wir natürlich offene Ohren für eure Fragen. Falls ihr eine Frage habt, fotografischer Natur in der Regel, dann auf dem Slack-Kanal unter dem Kanal HS Fragen abliefern oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. oder einfach per E-Mail an info@happyshooting.de. Da am liebsten gerne auch Audio oder Video, weil wenn wir euch hören oder sehen können, dann ist das auch nochmal sehr cool. Dann heute ein es ist
unglaublich. Hat's hier gepasst? Hier
ist die Ach, Liste. Du ahnst es nicht. Es ist nämlich die Megalopodelung. Heute ist tatsächlich, ich habe es ja ein paar Wochen geschoben und deshalb sagen wir heute Danke. Ich lese es, geh mal ganz schnell durch hier, ganz schnell. Holger schreibt bei seiner Überweisung dazu: Danke, 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 Dauerauftrag gegen die Schwarzhörerschaft. Andreas, freiwilliges Solidaritätsabo. Christoph, Unterstützung, Podcast, Happy Shooting, Dauerauftrag. Sebastian, 321, Happy Unterstützung. Thomas, ein Drittel für einen meiner drei Lieblingspodcasts. Danke und macht gerne einmal wieder eine Themensendung. Friedemann, Vrindfotografie, Happy Shooting, T-Fop, vielen Dank und so weiter so. Peter, Spende, Happy Shooting. Benjamin, Edle, Recken von Bild und Ton, ein kleiner Obolus, aber großer Ehr für mannigfaltige Lehre, Schwank und Belustigung. Burkhard, 320, Happy Shooting. Christian, bevor ich wieder irgendeinen Blödsinn kaufe. Wolfgang, HS Podcast, für zum auf den Kopf hauen.
Für zum,
finde ich gut. Das hauen wir auf, den Kopf für die Serverkosten und so. Tobias, monatliche Podcast Unterstützung, möge euch der Gesprächsstoff niemals ausgehen. Fabian, Honorar für wöchentliche Beratung, Motivation, Unterhaltung und noch vieles mehr. Clemens, Spende, Marcel, vielen Dank für den tollen Podcast. 321 Foto. Marco, ein kleiner Beitrag zur wöchentlichen Fotoinspiration. Sascha, ein Zehnt meines Creator Support Budgets, es ist nicht viel, aber ich arbeite dran. Stefan, monatlicher Support, Happy Shooting, danke. Maximilian, vielen Dank für die vielen Stunden, Happy Shooting. Clemente, Markus Clemente, ist das der Vor- oder der Nachname? Weiß ich nicht. Ich glaube Markus. Happy Shooting, kleine Unterstützung, damit ihr und ich nicht die Lust am Fotografieren verliert. Dankeschön. Christoph, Unterstützung, Podcast, Happy Shooting, Dauerauftrag. Wilfried, Happy Shooting. Glenn, monatlicher Beitrag für Happy Shooting, TFTTF, etc. 321, Happy Spenden. Tobias und Melanie, 321, na ihr wisst schon. Holger, danke, 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 Dauerauftrag gegen die Schwarzhörerschaft. Nee, Holger hat man noch oben schon.
Kann ja mehr als ein Holger geben.
Sebastian, 321, Happy Podcasting. Tobias, zum Nikolaus gibt es für brave Podcasts eine kleine Extraspende. 321, Happy Podcasting, Dankeschön. Und und Friede.
Genau, Friedemann hatten wir auch schon. Genau.
So. Ja.
Wow.
Uff. So ist das, wenn man mal mehrere Wochen das irgendwie schleifen lässt.
Fettes Dankeschön. Echt,
ja,
ihr seid echt super. Wahnsinn.
Das ist gut, das tut gut, das hilft auch gerade jetzt in den Zeiten, wo uns zum Beispiel Sponsoren wegbrechen und sonst was.
Ja, Covid hinterlässt seine Spuren auch bei uns. Ja.
Es tut es ganz deutlich sogar. Dann habe ich noch ein Danke an Marco. Du weißt schon, wofür. Es hat gut geschmeckt. Das war eher so privater Natur. Und dann habe ich noch ein Danke an Klaus. Weil die Tage landete hier ein Buch. Und zwar dieses hier. Und das, es kommen manchmal so Bücher an von verschiedenen Menschen. Und manchmal sind diese Bücher sehr relevant, sehr fotorelevant. Und das ist dieses hier. Dieses Buch heißt Sonnenallee und ist von Klaus Heimach. Okay. Und der Klaus hat hier in diesem Buch ein Fotoprojekt gemacht, und zwar basierend auf einem Fotoseminar, auf dem er war, bei der Agentur Ostkreuz, und es geht um die, ich lese mal vor, also der Klappentext oder der Vorstellungstext sagt: Nachbarschaft und Parallelwelt im besten Sinne, die Erinnerung an ein fernes Jahr in der arabischen Welt, Liedfetzen aus Beirut und das beste Kichererbsenfrühstück der Stadt, der Geruch von Apfeltabak, frischem Fladenbrot und Weihrauch, Salam Aleikum im Späti, 1500 Meter arabische Straße in Neukölln, Fernweh, das ist die Sonnenallee für mich. Und er hat die Sonnenallee in Neukölln fotografisch festgehalten in einem, was ist das, ein Fotoprojekt, was aber auch ein Buchprojekt geworden ist. Also da sind sehr schöne Bilder drin, sehr persönliche Bilder drin. Er erzählt da Geschichten mit diesem Buch von den Menschen, die da sind. Das sind Bildern von Personen, das sind Bilder von Details, das sind Bilder von den Läden, die sie betreiben. Und ja, das sind so Porträts und Studien im besten Sinne. Mhm. Und er ja, ist für ihn ein sehr persönliches Fotoprojekt. Ich finde es sehr toll, weil es ist nicht nur einfach ein Fotoprojekt, sondern, und das finde ich das Wichtigste, wenn du fotografierst, was machst du mit deinen Bildern? Du packst die irgendwo hin und dann legst die auf deiner Festplatte und irgendwann vielleicht guckst du die mal wieder an. Aber in diesem Fall ist hier ein Projekt draus geworden und ein Produkt draus geworden, was er im Selbstverlag hat drucken lassen. Ich glaube, Auflage 500. Gute Fotoqualität, gute Druckqualität hier. Schöner Einband, interessante Texte nochmal auf der Klappe innen und außen. Das Ganze verkauft er in seinem Shop für 16 Euro.
Okay.
Inklusive Versand nach Deutschland.
Da bleibt aber nichts also, übrig, ne?
Nee, das ist ein reines Herzensprojekt. Da, das
cool.
Ist, das ist völlig unmöglich, damit in dieser Form irgendwie was zu verdienen. Es ist ein wirklich tolles, kleines Buch geworden mit tollen Fotos und das lag hier erstmal irgendwie über eine Woche oder fast zwei Wochen lang hier rum, weil andere Sachen halt irgendwie Zeit gebraucht haben und dann habe ich mir das mal abends in Ruhe angeguckt und bin dann so richtig reingefallen in dieses Projekt und habe mir die Texte durchgelesen und die Bilder angeguckt. Also Klaus, das hat mich total gefreut, dieses Buch und wir packen natürlich den Link in die Shownotes.
Ja, sehr gerne.
Das ist ein cooles Projekt und schöne Bilder und tolle Geschichten. Also
Das ist bei euch da eigentlich auch ganz gut aufgehoben. Ihr habt ja so eine richtig große Wand voll mit Büchern, ganz viele mit Fotokontext. Und das ist ja auch bei den Workshops, wird da auch gerne mal reingegriffen und mal geblättert oder man zieht einzelne Sachen davon raus, klar, um mal was zu zeigen. Klar. Also, ja, coole Sache. Ja, Klaus, geil. Geiles Projekt.
Ja, und für alle, die nicht wissen, was tun, also mit ihren Bildern, ne? Das wäre zum Beispiel so eine Idee.
Mhm. Also coole Sache. Und jetzt hätte ich Appetit auf so ein schönes Fladenbrot. Ich habe quasi den Duft in der Nase.
Nicht wahr? Siehst du, Bilder machen, lösen wir es aus.
Na, Freunde von uns haben mal in Neukölln gewohnt. Da waren wir mal zu Besuch.
Mhm. Sehr schön.
Schön.
Gut, dann haben wir noch ein Feedback bekommen, richtig?
Ja, und zwar von Bulldozer 101. Name ist der Redaktion bekannt. Hallo zusammen. Es hat mich sehr gefreut, als Boris in der letzten Ausgabe erwähnt hat, dass ihn mein Foto zum Schmunzeln gebracht hat. Es geht um das Gewinnerfoto von der Flügelausgabe. Da hatte ich das Bild rausgesucht von der kleinen Figur, die vor diesem winzigen Modellpiano draußen in der Natur sitzt und fand das so toll mit der tiefen Perspektive, dass es quasi real aussieht, obwohl trotzdem klar ist, dass es ja nur ein Spielzeug oder Modell ist. Es gelingt mir immer noch zu selten, Inhalt, Gestaltung und technische Aspekte in ein Bild gleich gut zu vereinen. Euer Feedback ermuntert mich aber, dran zu bleiben, da ich so sehe, dass auch technisch nicht perfekte Bilder einen positiven Effekt auf BetrachterInnen haben können. Das Bild ist übrigens in der Mittagspause am Baldeneysee? Baldeneysee? Heißt das so? In Essen entstanden.
Wahrscheinlich.
Baldeneysee. Essen ist ja gar nicht so weit weg, kenne ich gar nicht. Also Essen schon, aber den sehe ich. Vielen Dank für euren tollen Podcast, den ich immer gerne höre, beziehungsweise bei Gelegenheit auch schaue. 321 Happy Shooting, Bulldozer 101. Ja, auf jeden Fall. Also mir war das Bild dann so beim Durchblättern direkt aufgefallen, weil ich fand das echt süß gemacht. Ja, und es hat ein Lächeln in mein Gesicht gezaubert an diesem dieser düsteren Woche.
Ich meine, wir können es ja nicht oft genug wiederholen, dass technische Perfektion in Fotos
ist nicht das Wichtigste.
Einfach mal bei der Google-Bildersuche mal so ikonische Fotos der letzten 100 Jahre suchen und einfach mal gucken, so Bilder, die jeder kennt und die man gesehen hat und so. Und dann klopft die mal wirklich auf technische Perfektion ab. Da werdet ihr hinten umfallen, was da für technisch gesehen für Müll dabei ist. Aber sie greifen halt irgendwo hier dann doch irgendwo direkt ans Herz oder sonst wo. Also emotional passiert da was, Gefühle. Und das machst du völlig unabhängig von der technischen Perfektion.
Ja. Und in diesem konkreten Beispiel muss ich sagen, das Bild, was du da abgeliefert hast, also ich weiß nicht, wo ich das auf technischer Ebene großartig bemängeln sollte. Also insofern, stell dein Licht da mal nicht unter den Scheffel. Mach mal weiter ja, so. Es freut mich, wenn ich da motivieren konnte. Da geht mir dann auch das Herz auf, weil dafür machen wir das ja hier.
Ja, zu viel Selbstkritik kann ungesund sein. Dann haben wir noch einen Hinweis aus der Community.
Ja, der Jürgen hatte uns was geschrieben. Jürgen, ich habe jetzt deine E-Mail hier nicht rauszitiert, aber im Kern hast du geschrieben, dass Cewe und andere eben jetzt gerade so ihre Liefergarantien noch vor der Weihnachtszeit rausgeben. Das heißt, wenn man jetzt noch Fotogeschenke bestellen möchte, wie Kalender, Fotobücher, bedruckte Kissen und was es nicht so alles gibt bei diesen Anbietern. Wenn ihr also noch vorhabt, etwas aus euren Fotos zu machen, was ihr dann auch verschenken wollt, dann wird's langsam knapp. Rafft euch da auf, sammelt die Bilder mal raus, die ihr da noch verarbeiten möchtet und schaut bei den Anbietern eurer Wahl mal nach, wie da jetzt der Einsendeschluss quasi ist, wenn es noch vor dem Fest da sein soll.
Also wer es live hört, heute ist der 8. Dezember, da ist nicht mehr so viel Zeit.
Nee.
Und gerade jetzt in der aktuellen Zeit, ne, mit Pandemie und was weiß ich allem, da ist es ja dann doch eher wahrscheinlich, dass man nicht mal irgendwo noch groß einkaufen geht, sondern vielleicht auch mal Sachen bestellen möchte. Also deshalb.
Ganz genau.
Da muss man noch Transportweg rechnen und dass irgendwie die Zustellerei noch irgendwie funktioniert. Mein Mikrofon macht komische Sachen heute.
Naja, streckenweise haben die Unternehmen auch Ausfälle dann wegen Krankheiten und Krankschreibung und Isolation für eine Woche oder zwei. Also da kommt einfach im Augenblick relativ viel zusammen wieder und schaut mal, dass ihr da noch was an Start kriegt. Sonst muss man wieder Gutscheine machen oder selber drucken. Ist auch schön, aber manchmal will man ja auch was Bestelltes haben.
Ja, dann haben wir noch einen Nachtrag bzw. einen Kommentar von Dominik und zwar zur Sendung 738, das war die vorletzte Sendung. Da hatten wir von Applied Science dieses Video zum Thema Röntgen und Timelapse gezeigt. Wo das
Objektiv rausgefahren ist und solche Geschichten.
Genau, wo der unter anderem das Zoom-Objektiv da im Röntgenbild oder im Röntgen-Timelapse gezeigt hat. Dazu, und der Typ ist in Amerika und ist Wissenschaftler und was weiß ich alles und dazu meint Dominik, der scheint vom Fach zu sein, nicht nachmachen! Der Betrieb von Röntgengeräten bedarf in Deutschland der Genehmigung. Bin ich von ausgegangen, dass das hier
ist auch gut,
dass unsere Hörerschaft da schlau genug dafür ist. Und das ist auch so, dass das genehmigt werden muss, weil wenn jetzt hier jeder in der Nachbarschaft irgendwie wild rumröntgen dürfte, dann ja.
Keine gute Idee.
Genau, also ich denke, das ist schon, die Information ist schon relativ klar, dass das hier vielleicht ein bisschen anders gesehen wird. Zum Thema Fotografie hat er noch was dazu geschrieben. Wilhelm Conrad Röntgen war begeisterter Fotograf. Als am 8. November 1895, ein Freitag, diese damals unbekannte Strahlenart mehr oder weniger zufällig entdeckte, war es für ihn naheliegend zu überprüfen, ob diese Strahlen auch Film schwärzen können. Dass die Strahlen menschliches Gewebe durchdringen können und Strukturen im Inneren zeigen, hatte er auch schnell erkannt. Der Weg zu der ersten Aufnahme einer Hand war also vorgezeichnet. Und dann hat er noch ein bisschen was zum heutigen Einsatz von diesen digitalen Röntgengeräten erzählt. Er sagt, also Film wird wohl noch verwendet, aber nur bei diesen ganz kleinen Aufnahmen beim Zahnarzt zum Beispiel. Kann also durchaus sein, warum auch immer. Sagt auch, dass bei einem modernen Detektoren die Röntgenstrahlung in einem sogenannten Szintillator, S-Z-I-N, Szintillator, in sichtbares Licht bzw. in UV umgewandelt wird. Ein Szintillator, kann man mal googeln, das ist im Prinzip ein Material, was genau das tut, nämlich Röntgen wird angeregt und es kommt dann UV oder auch sichtbares Licht raus, UV-blau oder sogar ein bisschen weiter in den sichtbaren Bereich, welches dann mit Fotodioden in ein Signal überführt werden kann, teils auch mit Halbleiterdetektoren direkt nach digital, also dass das quasi dann gar nicht, sogar nicht mal mehr über diesen Szintillator muss. Es gibt dabei einen Konflikt, auch relativ logisch, wenn du wenig Strahlung machst, also wenn ich Röntgenstrahlen, dann hast du halt viel Rauschen. Das ist beim Licht so.
Wenig Licht, viel Rauschen.
Wenig Licht, viel Rauschen. Andererseits, wenn du viel Strahlung machst, dann ist das nicht so gut für den Menschen. Ne? Also du willst ja versuchen, den Menschen mit möglichst wenig Strahlung zu röntgen, damit das möglichst wenig Strahlungsschäden geben kann. Und deshalb muss dann halt ein Kompromiss gefunden werden. Und die modernen Empfänger, also die modernen Bildempfänger, die da drin sind, sind wie heute auch moderne Kameras so, dass man da auch mit hohen ISOs arbeiten kann. Also dann auch damit die Strahlung entsprechend reduzieren kann. Und dann fragt er noch, der Kommentar, der ging so über einen halben Bildschirm, ich hätte doch eine Packung Röntgenfilme hier und ob ich die nicht mal in die Marquardt International Pinhole gepackt hätte. Ich hatte tatsächlich hier mal eine Packung Röntgenfilm geschenkt bekommen, habe aber irgendwie nie die Muße gefunden, da tatsächlich im großen Stil was mitzumachen. Und dann hat...
Ich kann dir da einen Podcast empfehlen.
Ja, weil du, das ist halt, also ja, der Röntgenfilm ist tatsächlich lichtempfindlich, also auch sichtbares lichtempfindlich, wird also nicht nur durch Röntgenstrahlen geschwärzt, hat aber weniger Auflösung, ist sicher nicht so knackig wie das normale Bild, allein schon, weil der Röntgenfilm, um die Röntgenstrahlung besser auszunutzen, hinten nochmal eine Reflexionsschicht drauf hat, die dann quasi das Bild verdoppelt und dann kriegt man da Artefakte, wobei die wahrscheinlich auch ganz hübsch sein können. Außerdem war das tatsächlich relativ großer Röntgenfilm, den ich dann nochmal hätte zuschneiden müssen und so weiter. Und dann bin ich irgendwie hat es sich halt nicht ergeben.
Ich höre hier
und dann wurde ich gefragt von jemandem nach Röntgenfilm. Ich sagte, du, ich habe hier eine Packung, willst du haben? Und dann habe ich sie weiter verschenkt.
Zack, war sie weg.
Das heißt, Röntgenexperimente oder Röntgenfilmexperimente, natürlich nicht Röntgenstrahlungsexperimente, aber Röntgenfilmexperimente habe ich hier tatsächlich bisher nur theoretisch gemacht.
Gibt's ja nicht.
Das.
So kann es gehen.
Ja. Gut, das war der Nachtrag von Dominik. Vielen Dank. Also eure Kommentare sind immer sehr willkommen und das war vor allem inhaltlich sehr interessant, wenn auch... Also ich musste sehr kürzen, aber schön.
Passt, ist gut. Kann man nachlesen, happyshooting.de, Folge 739 war das, glaube ich.
Genau, in der Folge 739 war der Kommentar. Also wer den kompletten Kommentar lesen möchte, happyshooting.de, Folge 739.
So schaut's aus.
Jetzt haben wir
News. Gibt wieder Neuigkeiten an der Softwarefront und zwar morgen, wenn ihr das gerade live hört, am 9. Dezember 2021, also am Donnerstag, den 9. Dezember, 2021 gibt es die Capture One Version 22. Da kommt jetzt das lang ersehnte Update. Neue Funktionen werden sein Panorama-Stitching, und zwar mehrere Reihen in mehrere Richtungen möglich. Also diese Brandizer heißt das, glaube ich, Methode ist damit auch möglich. HDR.
Also das, was Lightroom eigentlich auch schon immer macht.
Ja, schon immer quasi. Ist auch übertrieben, aber das ist schon länger.
Ne? Ja, schon lange.
Genau, das kommt jetzt da auch mit rein. HDR-Merging kommt mit rein, also mehrere RAW-Bilder zu einem HDR verknüpseln, sodass dann eben die Regler da noch mehr Möglichkeiten haben, da Schattenaufhellung und so weiter zu machen. Auch das kennt man von Lightroom schon. Automatisch gerade drehen könnte eine ganz interessante Funktion sein. Da wird halt
auch. Also Horizonterkennung und
so. Ja, genau. Da wird auch über künstliche Intelligenz, also über ein trainiertes Profil wahrscheinlich gemacht. Dann kannst du halt mehrere Bilder markieren und sagen, mach mal gerade. Alles in einem Abwasch. Das wird für viele Landschaftsaufnahmen vielleicht auch eine ganz gute Hilfe sein, wenn halt ein Horizont zu erkennen ist. Und drahtlos tethern soll mit Canon möglich sein. Da weiß ich jetzt nicht, über welche technischen Spezifika das jetzt genau funktioniert und mit welchen Modellen genau, das müsst ihr im Zweifel mal nachlesen. Könnte aber eine interessante Funktion sein. Preis ist mir nicht bekannt bei der Version 22. Die Version 21 liegt bei 220 € im Jahr, wenn man es Abo hat, oder 350 € für den Einmalkauf. Wie das jetzt bei der Version 22 aussieht, weiß ich nicht. Ich halte Capture One nach wie vor für eine für die einzige valide Alternative zu Lightroom, wenn man professionell viele RAW-Bilder von einem Shooting bearbeiten möchte, ist Capture One wirklich es ist ein Blick wert. Ja, ich bin damals nicht umgestiegen, weil mir halt das Druckmodul da nicht gefallen hat und das Bedienkonzept nicht so ganz zu meinem Workflow gepasst hat an dieser Stelle. Aber das heißt nicht, dass es eine schlechte Software ist, sondern ganz im Gegenteil, die RAW-Qualität ist da tatsächlich über jeden Zweifel erhaben. Und so out of the box, wenn man die Bilder importiert mit den Standardprofilen, auch bei Canon, Nikon, Sony-Kameras, bei Fuji soll das, glaube ich, sogar extrem sein, sehen die Bilder einfach per Default schon sehr, sehr gut aus, ohne dass man da groß eigene Farbprofile oder so anlegen muss. Also es ist wirklich einen Blick wert. Schaut euch das gerne mal an. Es ist halt keine Alternative, wenn man Geld sparen will, weil es ist trotzdem eine teure Software.
David schreibt im Chat noch, sie scheinen immer noch nur 4RF-Linsen als Objektivprofil zu haben. Das war letztes Jahr schon ein No-Go. Es scheint noch immer so zu sein. Das wäre für mich persönlich wäre das tatsächlich kein No-Go, weil ich Objektivprofile im Prinzip quasi fast nie verwende. Ich mache vielleicht mal eine Reduktion der chromatischen Aberration programmatisch. Aber Profile, ich habe da tatsächlich bisher ganz, ganz selten mal Bedarf. Höchstens mal, wenn ich mit einem Weitwinkel irgendwie Architektur mache, die halt dann ein bisschen,
wenn es sehr präzise sein muss,
irgendwie dann, ne? Kissenverzerrt ist und das sowas rauszurechnen. Aber ansonsten war das für mich fast nie wirklich nötig.
Ja.
Ist interessant. Also.
Ich kenne natürlich jetzt den Output von den Linsen nicht ohne dieses Profil, weil das bei Lightroom automatisch angewendet wird.
Das ist richtig.
Das mag natürlich sein, dass es dann komplett indiskutabel ist, was da an Bildqualität rauskommt, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Hab jetzt aber auch keine Beispiele gesehen. Also ja. David, wenn du da Beispiele hast, gerne
mal herzeigen. Mag ja auch ganz andere Anwendungsfälle hier geben. Also ich will es David nicht irgendwie sagen, er hätte nie recht, weil ich kenne ja seinen Anwendungsfall nicht. Aber für mich persönlich wäre das tatsächlich kein Thema.
Das sind aber tatsächlich die Sachen, wo man halt immer gucken muss, ne? Ob eben das, ob die Software eben zu den eigenen Anforderungen passt und so weiter. Es gibt aber auch bei Capture One eine Demo-Version. Ich glaube, für 30 Tage kann man das mal intensiv ausprobieren. Das heißt, wenn ihr ein Shooting gehabt habt, was ihr mit eurer bisherigen Software bearbeitet habt, holt euch einfach die Demo-Version. Jetzt gerade über die Feiertage, wir sprachen davon, Jahresendzeit, alles wird ruhig, Urlaubszeit.
Man hat ganz viel Zeit und kann so Sachen ausprobieren.
Genau, auf langweiligen Familienfesten oder sowas, setzt euch mit dem Notebook einfach entspannt aufs Sofa und bearbeitet mal ein Shooting mit Capture One und dann könnt ihr gucken, ob das für euch passt und ob das Ergebnis dem entspricht, was ihr erwarten würdet, besser oder schlechter ist. Ja. Könnt ihr dann auch gerne mal als Feedback schicken. Das interessiert mich natürlich auch immer, weil ich habe genau diesen Weg auch gemacht, aber mit einer deutlich älteren Version von Capture One. Würde mich schon mal interessieren, wie ihr damit so klarkommt.
So, wir hatten vor ein paar Wochen mal über so ein paar Gerüchte geredet bei der neuen Nikon Z9 und den langen Lieferzeiten, dass das irgendwie ein Jahr lang dauern würde, bis die ihre Orderbücher voll erfüllt hätten quasi. Das ist nicht nur bei Nikon so.
Nee. Das ist auch bei Canon so. Das habe ich jetzt gefunden in einem News-Ticker. Da gab es wohl eine Pressemitteilung, die von Canon rausgeschickt wurde, dass jetzt mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist bei Canon. Und zwar teils sehr lange, zum Beispiel über 6 Monate auf die neue Canon R3. Das ist natürlich schon echt heftig. Und auch das neue RF-Objektiv 14 bis 35 mm Offenblende 4. Auch da redet man von Seiten Canon über 6 Monate, also eine Lieferzeit von über 6 Monaten. Und bei manch anderen Objektiven von einer längeren Lieferzeit als gewohnt. Da ist unklar, wie viel gemeint ist, aber man kann mal davon ausgehen, dass mehrere Wochen bis einige Monate Verzögerung da anstehen. Das ist gerade echt ein Problem, wenn man genau jetzt angewiesen ist auf ein Objektiv, weil einem eins runtergefallen ist und man braucht das für seinen Job. Da müsst ihr jetzt ein bisschen gucken, ob ihr dann einen Händler findet mit Restbeständen, der euch noch beliefern kann. Die Preise, schätze ich, werden da für einige Objektive in den nächsten Wochen raufgehen.
Was geben Sie als Grund an? Sind das auch wieder die Lieferkette?
Ja, Produktion, und so? Chipmangel, Lieferkette. Die überlasteten Häfen etc. pp. Es trifft gerade wirklich alle. Und das blöd ist halt, es ist halt, also weißt du, wenn du das als Hobby machst, ne, oder einfach aus Spaß an der Freude und sagst, ach, dann mache ich jetzt eben die nächste Fahrt nochmal mit der alten Kamera, ist ja alles gut. Aber wenn du beruflich jetzt angewiesen bist, weil dein Equipment gerade kaputt gegangen ist oder geklaut wurde oder was auch immer und du brauchst das jetzt für einen teuren Job oder sowas, ist egal, wie teuer der Job ist, du brauchst das jetzt für einen Job, das ist eine Scheißsituation an dieser Stelle. Also puh, Leute, passt auf euer Equipment auf. Das ist, könnte gerade heikel werden, das zu ersetzen. Tja. Mann, oh Mann.
Na gut.
Uwe ergänzt ja gerade auf das RF 100 Makro, hat er 3 Monate gewartet. Holla die Waldfee, ey.
Also ich habe bisher tatsächlich auf kein Objektiv warten müssen. Das Einzige, wo ich mal tatsächlich warten musste, war was ich halt gebraucht gesucht habe, was eher selten ist. Und dann habe ich halt auf eBay eine Suche platziert und dann hat es halt ein halbes Jahr gedauert, bis die mal angeschlagen hat irgendwie und was Vernünftiges kam. Aber so richtig hier neues Objektiv kaufen, wobei ich muss ja sagen, die meisten größeren Objektive, die ich habe, habe ich auch tatsächlich gebraucht gekauft, weil
das ist auch sinnvoll.
Das sehe ich überhaupt nicht ein. Also Markenobjektive hier, die Canons und meine Tilt-Shifts und so weiter, die habe ich gebraucht gekauft, weil ich sehe das nicht ein, da irgendwie so viel zu bezahlen für ein Objektiv, was, wenn es gut gepflegt ist, auch gebraucht überhaupt, also überhaupt kein Thema damit. Ich habe mir allerdings auch schon Rechner und andere Sachen hier irgendwie refurbished gekauft.
Ja, ich habe ja halt bei meinen bisherigen Objektiven, bei den Canons, habe ich auch alles Gebrauch gekauft, bis auf das, was eben bei der Kamera bei Auslieferung dabei war. Und jetzt bei der neuen, bei der R6, da bin ich an die Vollen gegangen und habe auch die Objektive tatsächlich neu gekauft, weil da gibt's einfach noch nicht wirklich den Gebrauchtmarkt an dieser Stelle. Aber auf das 24-70-28 habe ich ja auch relativ lange gewartet, weil die Lieferzeiten da hochgegangen sind.
Kameras habe ich immer neu gekauft.
Christian,
bis auf die analogen, die wir hier in der Vitrine stehen haben.
Klar.
Ja.
Christian schreibt gerade, Sony hat die Produktion einer 10 Monate alten Kamera eingestellt wegen Chipmangel. Mhm. 10 Monate ist nun wirklich nichts.
Ja. Ich meine, ich hab in letzter Zeit einen relativ intensiven Blick auf das, was so in der Autoindustrie los ist. Und da gibt es tatsächlich ganze Fabriken, die irgendwie mal einen Monat stillgelegt werden, weil irgendwelche Teile fehlen oder so. Das ist
verrückt.
Und manche Autohersteller, also hier BMW, hat manche Modelle, die sie gerade ohne Touchscreen-Funktionalität ausliefern. Da musst du dann wieder mit diesem komischen Steuerknüppel arbeiten, weil es halt die Sachen gerade nicht gibt. Oder GM, manche Modelle, wo die Sitzheizung nicht kommt, weil halt so.
Sogar
Tesla hat bei manchen Modellen vorne die USB-Ports nicht drin. Gerade die werden dann zwar nachgerüstet, aber ist halt gerade echt ein Thema. Ja.
Das ist eine verrückte Zeit, Leute. Also passt auf euer Equipment auf. Und wenn ihr Händlerinnen seid und solche Sachen noch vorrätig habt, wir können die Kunde auch gerne weitergeben. Wir haben demnächst Sponsorenplätze frei.
Ich bin immer noch sehr glücklich mit meinen Spiegelreflexkameras und werde das auch noch ein Weilchen sein.
Ja, ich bin froh, dass ich schon bestellt habe und nicht jetzt was kaufen möchte. Muss ich schon wirklich sagen. Du hast einen Geschenktipp.
Ja, das soll jetzt hier keine Weihnachtsgeschenksendung sein, aber ich dachte, das ist interessant genug, es zu erwähnen. Du erinnerst dich an die Solar Can. Also die Bierdose mit Fotopapier drin und dem Loch, also die Lochkamera,
dieser
die
man lange Belichtungszeit
an einen Baum klebt, genau, die man irgendwie an einen Baum klebt oder an Baugerüst oder sonst was und dann die Sonnenbahn, also Solargrafie quasi auf dem Fotopapier die Sonnenbahn belichten lässt und das halt über mehrere Wochen, Monate hinweg, halbes Jahr ist da überhaupt völlig normal bei sowas und dann pflückt man die wieder weg. Und das hat ja jemand vor einigen Jahren schon in ein Produkt umgewandelt, nämlich in die sogenannte Solar Can. Also brauchst du keine Bierdose mehr kaufen und leer trinken, sondern du kaufst das einfach komplett fertig.
Ist auch gesünder.
Ist auch gesünder, genau. Also du hast quasi auch eine Art Getränkedose, in der aber schon das Papier drin ist und vorne ein Loch mit dem Klebchen drauf. Und hängst du die irgendwo hin und hinterher nimmst du das raus. Und wenn man schon mal erzählt, dieses Fotopapier, das kannst du dann tatsächlich kurz im hellen handhaben, also dann auf den Scanner legen, abscannen und digitalisieren und wieder in eine lichtdichte Packung tun. Und dann, also da passiert nicht jetzt sofort innerhalb von einer Millisekunde irgendwie was damit. So. Und cool. Ja, dieses Solar Can hat jetzt einen kleinen Ableger bekommen und zwar den Solar Puck. Stell dir so ein rundes, wie so eine Pull-Moll-Dose oder sagen wir mal eine kleine Dose Schuhcreme.
Ich wollte gerade sagen, es sieht wie Schuhcreme aus, ganz genau.
ist so ein bisschen wie eine Schuhcremedose, also rund natürlich. Und das Loch ist jetzt auf der flachen Seite. Also auf der von dem Zylinder auf der flachen Seite ist ein Loch drin, das ist ein bisschen versetzt, damit es dann quasi auch auf die, das projiziert sich dann quasi auf das Papier ganz brauchbar, nach oben hin, also das Loch wird nach oben getan, weil da oben ist ja auch der Himmel, da ist die Sonne, also das ist völlig sinnvoll, das so zu tun. Und dann hast du am Ende halt ein Ding voller Sonnenbahnen. Und da hat er noch so ein kleines Video dazu getan, wie man das hier quasi handhabt, macht das dann auch mal auf. Da ist also innen noch irgendwie so ein Lichtschutz drin, mit so einer Lasche, um es dann zu entfernen. Das hier ist, glaube ich, auch schon, also da kommt auch noch so ein Zip-Tie mit, ne? so ein Dingens, um das dann irgendwo festzumachen. Also da ist Befestigungsmaterial da für irgendwelche Stangen und dann auch hier ein Bild schon drin von einer Sonnengeschichte. Sieht sogar aus, als ob da mehrere drin wären. Wobei, ich habe es mir jetzt nicht genau angeguckt, das Produkt, aber es scheinen tatsächlich mehrere Fotopapiere schon drin zu sein mit so Pappen dazwischen, um das Licht zu schützen. Also man kann das halt mal hier einen Monat, da einen Monat und so unterschiedliche Belichtungen machen.
Ist ja witzig.
Und was rauskommt, sind dann so kleine runde Bilder.
Ja, das ist krass, dass man da was drauf erkennen kann tatsächlich.
Entsprechenden Sonnen, ja klar.
Das also nicht nur die Sonnenspuren, sondern dass man tatsächlich auch noch was von der Landschaft da erahnt.
Das ist schon verrückt. Das ist ja das Geile, dass du quasi, also der Abstand zwischen dem Loch und der Rückwand, ich habe keine Ahnung, ich vermute mal, das sind 3 Zentimeter oder so. Also 30 Millimeter, das ist dann auch die Brennweite. Und wenn das entsprechend groß ist, was hinten dran ist, und das ist größer als so ein Stückchen Film, dann sind diese 30 Millimeter sehr, sehr weitwinklig. Das heißt, du lässt sie einfach in eine Richtung gucken, wo halt nicht nur der Himmel ist, sondern auch noch ein bisschen Landschaft. Und das wird dann schon auch, das sieht dann schon auch interessant aus.
Ja, ich hätte halt gedacht, dass es über diese lange Belichtungszeit eigentlich alles komplett überstrahlt, aber dem ist halt nicht so. Also ich finde das echt faszinierend. Das ist ein cooles Projekt.
Das Geheimnis der Lochkamera.
Ja, das ist echt cool.
Also, wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes, weil
es irgendwie ganz auf jeden Fall. Ja. Schön, schön.
Ah, genau.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden wieder unterstützt von enjoycamera.com. Das sind die mit dem Fotozubehör. Und die haben heute an Boris was geschickt, nämlich ein Stativ.
Ein Stativ. Ich versuche es in die Kamera zu halten und gleichzeitig zu beschreiben. Es ist von Three-Legged Think des Brian 2.0. Und das hat ein typisches.
Die Namen sind ja schon irgendwie da. Also Brian.
Ja,
als, ja, okay, gut.
Punk.
Das ist übrigens die Punks-Serie.
Ja, die Punks-Serie. Und die haben halt verschiedene Namen und die Namen unterscheiden damit eben, wie hoch das Stativ werden kann, wie viele Auszüge es hat, wie viel Gewicht es tragen kann. Da gibt's halt immer ein Stativ, das hat dann einen Namen. Und das ist eben das Brian. Und weil das die zweite Version ist, ist es eben das Brian 2.0. Und das hat das typische Design von Three-Legged Things. Es ist nämlich in diesem Fall ein Carbon-Stativ in ja, schwarz, dunkelgrau, würde ich sagen. Und die Auszüge, die Beinauszüge sind mit Drehverschlüssen gesichert und haben so einen schönen rot-kupferfarbenen Ring, Metallring. Ich finde das Design wirklich unfassbar schön. Was ich an diesem Stativ sehr mag, ist, dass die Verriegelung
von. Das Carbon-Stativ, richtig?
Ist Carbon, genau.
Ja.
Und die Verriegelung von den Beinen ist jetzt mit einem Federmechanismus ausgestattet, sodass, wenn ich das Bein aufklappe, also für den Transport werden die Beine nach oben, also quasi 180 Grad umgeklappt und liegen dann eben über dem Kopf. Damit spart man eben Packmaß an dieser Stelle. Und wenn ich das wieder runterklappe, 180 Grad oder fast 180 Grad, dann hört man, dann verriegelt das Bein quasi automatisch. Das war bei den Älteren nicht der Fall. Da musste man manuell entriegeln, konnte dann das Bein runter machen und musste dann den Riegel wieder ein bisschen zurückschieben. Das ist jetzt mit dem Federmechanismus. Das gefällt mir sehr gut. Die Auszüge halt typisch Drehverschlüsse. Ne? Man kann die, wenn man eine breite Hand hat, das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Schrauben, dann kann man die so mit einer Hand aufmachen. dann die Auszüge auf einmal rausziehen und dann eben alle einzeln wieder verschließen. Da favorisieren manche natürlich den Clip-Verschluss, weil die dann schneller wieder zugeklappt sind als gedreht. Ich persönlich finde Drehverschlüsse immer ganz schön, weil da nichts ist, was irgendwo sich festhaken kann. Das ist ganz angenehm, muss man sich aber eben auch dran gewöhnen. Die Beine lassen sich abschrauben, man kann das Ganze also noch ummontieren. Da gibt es, glaube ich, im Zubehörbereich noch so kurze Beine, wenn man das Ganze als Tischstativ benutzen will. Das ist noch so eine Besonderheit. Unten drunter ist so ein Gummipröppel, der ist geschraubt. Da gibt es bestimmt auch Spikes dafür, die waren jetzt hier nicht mit dabei. Ich finde die Gummipröppel persönlich ganz angenehm, weil ja, sonst vergisst man, dass man Spikes unten drunter hat und zerkratzt dann die Böden, wenn man irgendwo einen Einsatz hat. Und dann hatte ich jetzt nur gelesen, dass es hier noch irgendwo eine seitliche Montierung geben soll für Zubehör. Da muss ich jetzt gestehen. Ich
hab's ja gerade im Bild.
Ja. Da muss ich. Ach, da ist sie. Ja, dann kann ich sie auch da zeigen. Da ist ja
irgendwie ein Stativgewinde, wo man Sachen dran schrauben kann.
Ja, ich kann es kurz zeigen. Ich hatte es kurz gesucht und nicht gesehen, aber da war ich einfach nur blind. Das ist quasi dort, wo die drei Beine sich treffen an der Plattform, da ist an einer Seite ein Stativgewinde. Und da kann man noch zusätzliches Zubehör aller Art dran packen. Also im Foto zu sehen, zum Beispiel noch ein Licht dran montieren.
Zum Beispiel ein Tischchen für einen Laptop, für irgendwie Tethering und so.
Beim Tethering, genau. Also insgesamt pfiffig und durchdacht. Ansonsten halt ein typisches Three-Legged Thing. Der Kopf ist übrigens auch dabei. Ist ein Kugelkopf, der hat auch einen Namen, den ich jetzt gerade nicht weiß.
Neo 2.0 heißt der.
Neo 2.0 ist ein Kugelkopf. Da gibt es einmal die Schraube.
Airhead Neo.
Ja, weiß nicht, warum das Luft heißt. Es gibt eine Schraube zum Lösen. Wenn man sie nur ein bisschen löst, dann kann man damit die Friktion kontrollieren. Das muss man ein bisschen gefühlvoll machen. Aber wenn man sie ein bisschen fester zieht, dann bewegt sich da oben nichts mehr. Der lässt sich also wirklich sehr, sehr gut feststellen. Habe ich auch schon mit Kamera ausprobiert. Und an der Seite wieder so eine schöne rot-kupferfarbene Schraube für den 360-Grad Rotationsteller, der hier mit drauf ist, auch mit einer Gradeinteilung für Panoramen oder ähnliches. Auch den kann man wirklich mit einer kurzen Umdrehung knacke festziehen und mit einer ganz leichten Umdrehung wieder butterweich drehen lassen. Das fand ich sehr, sehr schön. Obendrauf ist eine Schnellwechselplatte, die dürfte wieder auf der einen Seite einen Winkel für Arca Swiss und auf dem anderen für Manfrotto haben. Ich kann es hier nur mit Arca Swiss ausprobieren. Außerdem ist ein Rausrutschschutz an der Schnellwechselplatte dran, an beiden Seiten. Das sind nochmal so kleine Schrauben an der Schnellwechselplatte, sodass, wenn man die Sperre von der Schnellwechselplattenhalterung löst, dass man hört es hier, das Klackern, dass die Platte nicht automatisch rausrutschen kann und somit die Kamera nicht runterrutscht, herausrutscht aus der Halterung, wenn man die Schraube öffnet. Das ist auch sehr, sehr sinnvoll und funktioniert hier in beide Richtungen. Das fand ich auch toll.
Übrigens hier auch noch mal ganz kurz, das ist einmal in diesem Schwarz-Orange, dann gibt es auch noch in Schwarz-Blau, also für alle, denen das mit dem Orange ein bisschen zu, ja, zu orange ist, ne? Der mag ja durchaus Leute geben, die das nicht mögen, gibt es das auch noch mal.
Es ist auch noch eine schöne Transporttasche dabei, wenn man das halt verstauen will, ist noch mal so eine schwarze Tasche mit so einem orangenen Zierleiste, Ziernaht. Wird dann wahrscheinlich bei der blauen Version in Blau sein, vermute ich dann mal. Ich weiß das nicht, ich benutze so eine Tasche quasi nie und wenn dann nicht, wenn ich sie nutze, dann nicht fürs Stativ, sondern für andere Dinge, weil das Stativ benutze ich dann, das schmeiße ich so ins Auto. Also, schönes Stativ. Ich habe es jetzt nicht draußen im Einsatz gehabt. Ich habe es nur mal hier kurz ausprobiert. Macht aber einen sehr soliden Eindruck. Ist natürlich voll ausgefahren, etwas wackelig, weil sind sehr viele Auszüge und mit ausgezogener Mittelsäule. Vorsichtig sein, draußen bei Wind, lange Belichtung, das wird nicht hinhauen. Aber wenn man die Mittelsäule einfährt und die untersten, die ganz dünnen Beine nicht voll ausfährt, dann stand das hier bei mir auch echt stabil. Also das hat mir ganz gut gefallen. Tolles Ding. Dieses Stativ und andere findet ihr auf enjoyyourcamera.com und mit unserem Gutscheincode HAPPYSHOOTING2021 spart ihr 5%. Das lohnt sich bei so einem Carbon-Stativ.
Tja, dann mal herzlichen Dank für die Unterstützung.
Leider muss ich es zurückschicken.
Mist. Kommen wir noch mal kurz zum Thema Space, weil es gerade zwei interessante Dinge gibt. Das eine ist, wir haben vorletzte Sendung über Hubble gesprochen, über das Hubble-Teleskop. Das war ja eine Zeit lang runtergefahren. Ja, das war eine Zeit lang außer Betrieb, weil es irgendwelche Synchronisationsmessages nicht ordentlich geschickt hat. Und da ist man dann bei sowas im Weltraum schon sehr, sehr vorsichtig, weil man erinnert sich dran, früher, da ist mal das Shuttle hochgeflogen und hat da Reparaturen gemacht und so, aber das geht heute nicht mehr. Und was da oben rum schwebt oder rumfliegt, kannst du nur noch remote bedienen. Und ja, wenn man da einen Fehler macht, dann ist das Ding halt für immer weg. Also hat man, sobald das angefangen hat, irgendwelche Probleme zu machen, hat man das erstmal in so einen Standby-Modus gestellt, in so einen Schlafmodus, wo dann quasi nur noch irgendwie eine Antenne an ist, die ab und zu mal guckt, ob vielleicht irgendjemand von der Erde Hallo sagt. Und dann haben sie nach und nach versucht, dann so verschiedene Instrumente wieder hochzufahren. Das Hubble hat vier Instrumente, also vier unterschiedliche wissenschaftliche Instrumente, also Kameras quasi, die dann diese Bilder aufnehmen, die das Teleskop einfängt. Und tada! Seit vorgestern, also heute ist der 8., seit dem 6. Dezember ist Hubble wieder vollständig online.
Yay!
Was unglaublich faszinierend ist.
Ich mag dieses Teleskop einfach.
Naja, Hubble hat uns ja lange begleitet. Also das Hubble ist seit über 31 Jahren da oben.
Mhm.
Und ja, das hat am Anfang ein bisschen schlecht gesehen und dann haben sie ihm eine Brille verpasst und seitdem sieht das gut.
Das war ein Drama.
Also das war echt ein Drama und das sammelt quasi seit über 31 Jahren wirklich weltbewegende Bilder aus dem tiefen Weltall. Mhm. Das sind Bilder, die nicht nur einfach das wissenschaftliche Verständnis vergrößert haben, sondern auch einfach, weil es im sichtbaren Spektrum aufnimmt, halt auch für uns total interessant sind, für uns Menschen.
Ja, ja, ja.
Und also das, was Hubble so rausgeworfen hat, das an Bildern, das hat schon mein grundlegendes Gefühl, was das Weltall angeht, mitbestimmt.
Mhm.
Also sagenhaft. Insofern sehr schön, dass Hubble wieder da ist, nach 31.
Es war nie so lange gedacht. Also es ist unglaublich, dass das noch funktioniert und dass es noch oben ist vor allen Dingen. Also stark.
Ja, und es ist nicht das einzige Teleskop, was da oben ist, sondern es ist ja auch das James Webb-Teleskop, was da hoch soll und was dann mit dem Hubble zusammen quasi doch ein bisschen interessante Bilder macht, das James Webb-Teleskop im Infrarotbereich, weil das ja sehr weit in die Vergangenheit schauen soll und da sind halt alle Sachen rot verschoben und Infrarot verschoben und da kann man andere Sachen dann sehen. Und was ich total geil finde, ich habe das hier gerade auf Reddit gefunden, das ist ein NASA-Video, wo gezeigt wird, wie das James-Webb-Teleskop dann oben sich entfalten wird. Also ja,
ist auch der Launch ist gemacht.
Der Launch ist nächste Woche und zwar lass mich gucken, das müsste der 18. sein, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und in einer guten Woche ist das Ding im Weltall und dann wird es ein paar Tage dauern, bis sich das mal so langsam entfaltet und dann entfalten sich erstmal unten diese Flaps, das sind diese Teile, wo diese Hitzeschildfolien drin sind, haben wir ja erzählt, also so unsummäre Schichten an Folien, das dauert dann erstmal so 6 Tage, bis die mal so ein bisschen da ausgefahren werden. Und hier ist einfach in diesem Video ist eine tolle Animation drin.
Das soll man nicht glauben, dass das so lange dauert, ne? Aber das wird echt alles ganz behutsam gemacht, ne?
Du, die haben ja unter anderem ist das James Webb Teleskop deshalb so lange delayed gewesen, weil es da Probleme gab. Naja, dann klappt irgendwann, nachdem die Sachen unten ausgeklappt sind, der zweite Spiegel raus, der kleine Spiegel, der zurückspiegelt, der ist dann an so einem Klappgestell und dann nach 12 Tagen werden dann die Seitenpanels rausgeklappt, damit dann aus diesen einzelnen hexagonalen Spiegeln dann irgendwann eben das Teleskop wird, also sprich der Primärspiegel wird, der ist dann also nach irgendwie 30 Tagen ist der dann aufgeklappt und da oben unterwegs. Also es ist faszinierend, sich das anzugucken. Guckt euch das Video ruhig mal an. Das ist echt, ich finde, total sehenswert, weil, ja, weil es ist abgefahren. Es ist echt abgefahren.
Und das Ganze passiert echt weit weg. Also weit hinterm Mond schwirrt das Ding herum.
Im L2, Lagrange-Punkt. Das ist hinterm Mond, ja.
Ja, weit
dahinter. Übrigens nicht genau hinterm Mond, also so, dass wir quasi, es bewegt sich, glaube ich, so ein bisschen da hinten, weil es muss ja so stehen, dass wir es auch noch anfangen können. Ja,
ist schon klar. Der Mond bewegt sich ja auch ein bisschen, ne? Also da ist schon Funkverbindung da, ist schon klar, aber ich meine nur, so wie weit weg das ist. Also, wenn da irgendwas schief geht, da ist auch nichts mit, wir schießen mal einen Techniker hoch. So, in einer kleinen Kapsel. Nee,
das kannst du da tatsächlich so ganz klappt garantiert nicht machen.
Nein.
Das geht nicht.
Boah, was für eine Zeit. Da haben wir schon den Hubble-Start miterlebt und jetzt das James Webb. Total faszinierend. Ich fahre das voll drauf ab.
Das Webb, genau, Uwe sagt es nochmal, das Webb hat eine geplante Lebensdauer von 5 Jahren, weil es auch Sprit verbraucht. Also das hat auch tatsächlich Treibstoff an Bord, der verbraucht wird, durch, ich vermute, eben auch zum Korrigieren und so weiter. Da sind dann nochmal 5 Jahre Verlängerung drin. Das hängt wahrscheinlich davon ab, ob es dann bei der NASA nochmal irgendwie Budget dafür gibt oder so. Also ich würde mal sagen, 10 Jahre wird es auf jeden Fall da oben sein. Vielleicht schaffen sie es ja in irgendeiner Form, zwischendurch noch schlaue Ideen zu haben und das Ding noch ein bisschen sparsamer zu machen, spritsparender zu machen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Vielleicht können sie eine Sonde vorbeischicken und dann so einen Rüssel rüber, wie sie das mit Flugzeugen, mit der Luftbetankung auch machen oder so.
ein Rüssel-Satellit, der dann da oben das James-Webb-Teleskop betankt.
Oder vielleicht mit dem Restsprit auf unsere Umlaufbahn zurückschicken. Dann wird es hier im Orbit dann von der ISS aufgetankt und dann schubsen die es wieder zurück. Ach, denen fällt da schon irgendwas ein.
Also ich bin mir keiner, wobei ich jetzt auch nicht so tief drinstecke, aber ich bin mir keiner Aktion bewusst, wo irgendwie Satelliten nachgetankt worden wären.
Ich mir auch nicht.
Also entweder vielleicht das Hubble, weil sie da, weil da die, weil das Shuttle hingeflogen ist.
Keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie sie das machen. Aber ich glaube, entweder hatten die kleine Reaktoren an Bord, also die Sonden, wenn die länger unterwegs sind, oder sie machen halt mit Sonnenenergie. Ne?
Ja, wobei Reaktoren, also nukleare Reaktoren, da ist, glaube ich, die Russen machen das noch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Die übrigens, ne, diese Reaktoren, nur so als Info am Rande, das habe ich kürzlich gelernt, tatsächlich problematisch sind. Also die sollen auch dann teilweise nicht mehr auf die Erde runterkommen. Die haben dann teilweise Vorrichtungen drin, um diese Reaktoren in einen sogenannten Graveyard Orbit zu schicken. Also es gibt da oben Orbits, die so weit weg sind, aber stabil sind, wo man dann so altes Gerümpel irgendwie hintut, was nie wieder auf die Erde kommen soll. Zumindest nicht in absehbarer Zeit.
Das kann auch nur den Menschen einfallen. Graveyard-Orbits. Passt schon.
Diese Müllplatz-Orbits quasi. Ja,
glaube ich sofort. Trottel. Alles
da
Trottel.
Willst du nicht hingehen. Da heißt es alles böse.
Nee. Da wollen wir ja auch nie dran vorbei. Ist ja alles gar kein Problem. Junge, ich könnte mich schon wieder aufregen. Ey. Egal. Egal, weißt du, was viel schöner ist?
Reg dich doch über Sachen auf, die du verstehst. Mach mal weiter.
Ja, es gibt nämlich ja diese Space-Raum-Weltteleskope.
Schweine im Space-Raum.
Schweine im Weltall. Ja, die halt Landschaften da draußen fotografieren. Ist ja Weltraum, ist ja im weitesten Sinne auch Landschaft, nicht wahr? Aber ihr könnt selber Landschaft fotografieren. Hier unten auf unserem Heimatplaneten, der viele wunderschöne Ecken zu bieten hat. Und da ist ja die generelle Annahme, dass man Landschaften mit Weitwinkel fotografiert. Und das ist auch gar nicht so abwegig, weil wir sehen als Menschen relativ weiten Winkel. Wir sehen nicht so sehr nach oben und nach unten, aber wir können relativ breit eine Landschaft überblicken. Und das wieder zu spiegeln mit einem weiten Winkel ist oft naheliegend. Es ist aber auch oft schwer, ein gutes Landschaftsbild mit einem weiten Winkel zu machen. Schnell fehlt der Vordergrund. Schnell wird die Weite gar nicht so sichtbar. Die Entfernung, das große Bergmassiv, die schönen Bäume. Die herbstliche Bäume irgendwie im Wald, einzelne Bäume, die dann noch irgendwie so gelb herausstechen aus dem Braun und Grau, sehen auf dem Foto plötzlich wie winzige kleine Fehlpixelstellen aus oder so. Relativ langweilig, obwohl wir als Mensch das doch so schön wahrgenommen haben. Und da gibt's einen schönen Tipp. Da bin ich über ein schönes Video gestoßen von einem Landschaftsfotografen, der einfach mal zeigt, wie man denn eine Landschaft, also eine Szenerie für sich aufräumen kann, indem man nämlich eher mit einem Teleobjektiv arbeitet und sich nicht auf die gesamte Landschaft, sondern auf einzelne Aspekte konzentriert. Und da hat er ein paar Beispiele, wie er eben in so einem Fluss- oder Bachlauf irgendwelche Wasserbewegungen, so kleine Strudel, also Wellen halt fotografiert, weil die Wellen, Reflexion.
Genau, das ist das technische Wort
dafür. Ich war irgendwie bei Stromschnellen, aber das passt jetzt hier nicht so ganz. Also diese Reflexion eben auf den Wellenbewegungen, die können sehr interessant sein, wenn man sie sich eben wirklich nah herauspickt, statt jetzt irgendwie den ganzen Bach zu fotografieren, wo dann diese kleinen Wellen an den kleinen Steinchen unter der Wasseroberfläche komplett verloren gehen auf dem Bild. Oder wenn man sagt, die Reflexionen sind so schön, so romantisch, so eindrucksvoll, dass man auch nur sich die herauspickt auf der Wasseroberfläche und nicht das Ganze drumherum noch mit dazu nimmt. Auch das kann sehr eindrucksvoll aussehen. Und ein sehr schönes Beispiel ist zum Ende des Videos, wo eben ein scheinbar einzelner Baum mitten in einer waldigen Gegend steht mit ganz vielen Bäumen im Hintergrund. Das Ganze ist eine Schneelandschaft, wie wir hier auch gerade im Video gezeigt bekommen. Und ihm ist dann dieser einzelne Baum aufgefallen, auf den er eine ganz gute Sicht hatte, wie er so für sich alleine vor diesen vielen anderen Bäumen steht. Aber in einer Weitwinkelaufnahme wäre der völlig verloren gegangen. Man sieht das in dem Video, wo er dann davor steht und erzählt. Der würde gar nicht wirklich herausstechen. Aber dadurch, dass er mit dem Tele arbeitet und sich auf diesen einen Baum konzentriert und sich nur auswählt, welchen Teil vom Hintergrund er nimmt. Er ist da auch ein bisschen hin und her gelaufen, hat das aus verschiedenen Blickwinkeln probiert. Das ist auch immer ein wichtiger Tipp. Wenn man an einem Standort steht, der schön aussieht, kann man gern mal ein Bild machen. Aber geht auch mal ein paar Meter in die eine und in die andere Richtung. Da können noch Überraschungen lauern. Und dadurch, dass er sich diesen einen Baum da herausgepickt hat, hat er plötzlich wirklich was Einzigartiges an dieser Stelle und ist wirklich der Hauptspieler in diesem Bild, der, obwohl eigentlich alles weiß in weiß und Schnee in Schnee ist, deutlich heraussticht, weil man eben bei diesem einzelnen Baum den Baumstamm, die einzelnen Verästelungen und so weiter sehen kann, im Unterschied zu dem Hintergrund, den er optisch auch durch das Tele etwas rangeholt hat und trotzdem eben eine Freistellung erreicht hat. Das sagt er auch, dass er da mit der Blende 5.6, was seine Offenblende an dieser Stelle war, diesen einzelnen Baum auch noch ein bisschen freistellen konnte von der Umgebung, was eben nochmal wirklich das Augenmerk auf diesen einzelnen Baum bringt. Und das sind sehr, sehr schöne Beispiele, wie man eben Landschaftsbilder mit Tele machen kann. Habe ich auch schon einige von gemacht. Das geht tatsächlich sehr gut. Und das hat man oft nicht im Hinterkopf, wenn man sagt, ich gehe heute mal los, ein paar Landschaftsfotos machen. Dann lässt man oft das Tele zu Hause. Und ich kann nur dazu plädieren, sich mal dieses Video anzugucken. Das sind nämlich schöne Beispiele. Und auch wenn man losgeht, Landschaftsfotos zu machen, vielleicht mal auch mit dem Tele loszuziehen, um sich einzelne Dinge rauszupicken. Und was er dann auch gemacht hat, ist natürlich noch eine Bildbearbeitung. Und die ist gar nicht mal so übertrieben. Da hat er eben auch noch mal ein bisschen dafür gesorgt, dass dann so ein einzelner Baum eben noch mal ein bisschen hervorkommt mit ein bisschen leichtem Weißabgleich und so weiter. Aber das sind kleine Anpassungen an dieser Stelle. Das ist auch immer Geschmackssache. Was er aber sagt, ist, dass er darauf verzichtet hat, da nachträglich den Kontrast oder den Schwarzwert irgendwie anzufetten an der Stelle. Also man sagt oft, so ein Bild muss ein richtiges Schwarz haben. Oder das mache ich jetzt in Schwarz-Weiß, aber richtig knackig, dass es richtig einen Schwarzpunkt hat, wo richtig schwarz ist. Und es hat Weiß, wo es richtig weiß ist. Und da hat man großen Kontrastumfang. Bei diesem konkreten Motiv hat er das mal als Beispiel gezeigt. Wenn er den Schwarzpunkt eben tiefer setzt, sodass er wirklich schwarz im Bild hat, dann wirkt dieses Bild nicht mehr. Das bekommt, er beschreibt das auch im Video ganz schön, es bekommt so eine Schwere. Also es bekommt mehr Gewicht. Und es verliert diese Leichtigkeit von dieser träumerischen, malerischen Schneelandschaft, die er halt erlebt hat, als er da rumgelaufen ist. Also es schadet nicht, wenn es kein Schwarz in solchen Bildern gibt. Chris, du hattest auch mal sehr schöne Beispiele in Japan gemacht, wo du so eine nebelige Landschaft fotografiert hast. Das war nur
wenig
ganz
Kontrast, ja, das kann waren richtig nur Nuancen geil sein, ja. Da.
Aber es wirkt dadurch eben sehr leicht und man wird irgendwie auch mehr zum Nachdenken noch angeregt. Es ist quasi so Raum für deine Gedanken, sag ich mal, beim Betrachten dieses
Bildes. Ist so ein bisschen wie wenn du bei sehr kontrastigen Bildern, so bei Nachtfotos irgendwie total schwarze Ecken hast. Das öffnet ja auch für den Betrachter das Bild nochmal auf, also in puncto Interpretation. Also du kannst dann einfach mehr reinlegen, wenn da genügend Platz für ist. Und das machen natürlich solche ganz zarten Bilder, die mit ganz wenig Schwarz arbeiten, mit ganz wenig Kontrast arbeiten, machen das natürlich auch irgendwie, weil das Bild so einen Schleier hat. Und dieser Schleier, der verbirgt ja auch Dinge.
Das ist auch ein schönes Beispiel. Also wenn man jetzt in diesem Beispiel waren es eher Schneebilder, die sehr offen waren. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man geht in den Wald hinein und schaut auf eine Lichtung heraus, da muss man jetzt nicht zwingend auf die Lichtung herausgehen, um dann irgendwie den Waldrand am Ende der Lichtung zu haben oder irgendwas Schönes, was auf der Lichtung stattfindet, zu fotografieren. Wenn man noch im Wald steht und hat irgendwie die Chance, zwischen den Bäumen durch Richtung Lichtung zu fotografieren, aber hat links und rechts eben dunkle, schwere Baumstämme, die eigentlich komplett im Schwarz absaufen. Da muss man jetzt nicht ein HDR von machen oder mehrere Belichtungen oder die Belichtung so hochziehen oder die Bearbeitung so hochziehen, dass die Rinde von den Bäumen im Vordergrund zu sehen sind. Man kann auch wirklich einen Großteil des Bildes wirklich dunkel bis ins Schwarz absaufen lassen und nur einen ganz schmalen Streifen haben, auf dem die Lichtung zu sehen ist. Und links und rechts von diesem schmalen Streifen zeichnet sich durch die Silhouette eben die Baumstruktur noch ab. Aber eben schwarz, vor dem hellen Hintergrund. Das kann auch sehr, sehr spannend sein und vielleicht spannender, als wenn man halt alles zeigt. Und auch das kann wiederum mit dem Tele sehr gut funktionieren, weil man dann ein bisschen weiter reingehen kann in den Wald und dann vielleicht wirklich links und rechts sich so ein, zwei Äste aussucht oder Stämme aussucht, die den Blick ja scheinbar versperren, ja nicht nur scheinbar, sie versperren den Blick auf die helle Lichtung. Aber wenn man das mit einem Weitwinkel machen würde, dann ist das schwer hinzukriegen, weil man dann viele Bäume links und rechts hat und das kriegt man dann nicht unter einen Hut und dann hat man viele Lichtstellen, die irgendwo durchbrechen. Das kriegt man dann vielleicht auch nicht so sauber hin. Also ein Tele für Landschaft, das ist nicht immer so offensichtlich, aber kann eine verdammt gute Idee sein. Wollte ich euch mal weitergeben, den Tipp.
Sehr schön. Sehr schön.
Ja, David jetzt bestätigt, 70-200 ist Gold wert. Das kann ich übrigens bestätigen, seit ich eins habe. Verstehe ich gar nicht, warum ich nicht schon immer eins hatte.
So, ich wollte was weitergeben. Und zwar ist da kürzlich eine Pressemitteilung durch die Pressemitteilung
gegangen. Ach was, durch die Presse gegangen.
Genau, naja, hier, Pressemitteilungen landen in der Regel sehr, sehr wenig kommentiert und fast unverändert bei Fotoscala. Dafür mag ich sie auch, weil da kann man sich dann selber seinen Reim drauf machen. Und zwar war die Pressemitteilung: Meyer Optik Görlitz eröffnet eigene Manufaktur in Hamburg. So, da steht jetzt Diverses drin, nämlich, dass sie da einen neuen Standort haben, eine Objektivwerkstatt, eine gläserne Manufaktur im Herzen Hamburgs.
Das ist natürlich mal geil, wenn man mal gucken kann.
Mhm. Das ist total, ne? Das ist auch klasse. Und dann dachte ich aber, Moment, Meyer Optik Görlitz, da war doch was, das war irgendwie, die hatten eine sehr holprige Geschichte.
Ich dachte auch, dass der Name längst verkauft war und das gar nicht mehr so ist.
Eben, aber das ist alles so unklar, weil das so viel passiert ist und dann habe ich noch mal ein bisschen tiefer reingeguckt und das wollte ich mal kurz aufrollen. Zu der Pressemitteilung nochmal, also sie bauen eine oder haben jetzt oder ich glaube dann jetzt irgendwie im Herzen Hamburgs, also es ist im Herzen Hamburgs, das ist Brandshofer Deich, das ist 1 Kilometer östlich von der Speicherstadt, also gegenüber von dem zukünftigen Elbtower, der da jetzt gebaut werden soll, also ein Hochhaus, das ist quasi so Ende Hafen City irgendwie, im Herzen Hamburgs, naja, es ist, aber man erreicht es auf jeden Fall.
Ja, Speicherstadt ist aber bekannt, ja, passt schon.
Genau, und das ist diese Fertigung, wo dann Objektive gebaut werden, und zwar dieses Jahr dann das Trioplan 35 Blende 2.8 Version 2, und das Trioplan 100 Version 2 und das Ganze für Nikon Z und Canon RF. Und die wurden bisher durch eine Partnerfirma in Hamburg montiert. Und die wollten aber, schreiben sie in der Pressemitteilung, die Montage immer schon selber machen. und haben dann im Prinzip, so wie ich es verstehe, diese Partnerwerkstatt übernommen, auch das Personal übernommen. Das läuft jetzt eben unter Meyer Optik Görlitz. Und für die aktuelle Corona-Zeit gibt es da natürlich bis auf Weiteres schon auch Besuche, aber natürlich nur nach vorheriger Terminanfrage und dann wegen den entsprechenden Vorkehrungen, dass da nicht so viele Leute sind. Und aber grundsätzlich steht hier, können Interessierte bei der Entstehung der in Handarbeit gefertigten Objektive zusehen und sich selbst ein Bild von der Objektivherstellung machen. Die in modernsten Verfahren produzierten Glaslinsen werden nach wie vor durch Meyer Optics Schwesterunternehmen OPC Optics mit Sitz in Bad Kreuznach hergestellt und dann an die Werkstatt in der Hansestadt geliefert. Ebenso werden die mechanischen Komponenten weiterhin durch namhafte Feinmechanikunternehmen in Deutschland hergestellt. Mhm. Wobei da keine Namen genannt werden, aber nun gut, Deutschland, Feinmechanik, das passt ja. Ja, spannend. Und dann, wie gesagt, dachte ich, gucke ich mir mal die Geschichte so ein bisschen an. Also Meyer Optik, im Prinzip wurden die 1990, also nach dem Mauerfall, ausgegliedert aus dem Jenaer Zeiss-Kombinat. Ne, hat sich da die Meyer Optik rausgelöst und dann eine entsprechende GmbH gegründet, damals noch unter dem Namen Feinoptisches Werk Görlitz GmbH mit der Marke Meyer Optik. Und hat sich aber dann, ein Jahr später haben sie dann schon zugemacht, weil es einfach nicht konkurrenzfähig war, was sie da gemacht haben. Und dann schlief das so vor sich hin. Alte, renommierte deutsche Marke quasi oder ostdeutsche Marke. Und dann wurde diese Marke verkauft und zwar 2014, also 13 Jahre später, an die Globell Deutschland. Das war eine Firma, die zur Net SE in Koblenz gehörte. Und die haben dann unter der Marke Meyer Optik Görlitz Objektive gebaut und dann noch später ist das tatsächlich alles unter Net SE gelandet. Und da haben wir damals auch drüber gesprochen hier in der Sendung.
Richtig.
Das weiß ich noch. Und stellte sich dann aber raus, und dann ging auch schon so ein bisschen die Kontroverse los, dass die Objektive keine Eigenentwicklung waren, sondern in Deutschland teilmontierte und justierte Objektive chinesischer und russischer Fabrikation. Also es war dieses Thema Rebranding, das haben die aber nicht, da sind die nicht transparent mit umgegangen. Und vielleicht erinnern sich die einen oder anderen, dass damals dann Leute angefangen haben, in irgendwelchen chinesischen Katalogen zu blättern und gemerkt haben, hoppla, das sieht ja genauso aus wie das, was die da als Meyer Optik verkaufen. Mhm. Und das hatte dann doch ein bisschen einen kleinen Aufschrei gegeben. Wir haben dann hier auch drüber berichtet. Und wie gesagt, das war 2014. Und dann hat 2015, ein Jahr später, die Net SE, also der Eigentümer der Marke, angekündigt, das Trioplan ist tatsächlich so das bekannteste Objektiv von denen, das Trioplan Blende 2.8, 100 mm, neu zu bauen, und zwar basierend auf den Originalplänen. Und die Prototypen wurden dann damals auch tatsächlich in Görlitz mit dem ehemals leitenden Ingenieur bei Meyer Optik nach den Originalbauplänen gefertigt. Parallel dazu hat die Net SE noch eine ganze Menge alte Ostmarken gekauft, nämlich eben Meyer Optik Görlitz, Emil Busch AG, Rathenau, Oprema, Jena, CP Görz und IHG Elbaflex. Also wer sich so mit alten Schätzchen auskennt, der hat dann den ein oder anderen Namen davon sicher schon mal gehört. Was dann 20, ich glaube ein bisschen später dann tatsächlich oder in den Jahren zwischen 2015 und 2018 passierte, waren eine ganze Menge Kickstarter-Kampagnen für verschiedene Objektive. Das war eine Zeit vor 5+ Jahren ungefähr, wo tatsächlich diese Net SE diverse Versprechungen gemacht hat auf Kickstarter und dann insgesamt für, ich glaube, 5 Kampagnen über 2,5 Millionen Euro eingenommen hat. Und 2018 ist dann der Gründer und Hauptgeldgeber der Firma, ein Stefan Immes, der soll einen Verkehrsunfall gehabt haben und danach hat dann die Net SE, also hat es wohl überlebt, aber es war wohl, so stand es in der Pressemitteilung, dass jetzt, dass er das nicht mehr machen kann. Und dann hat die NetSE Insolvenz angemeldet.
Und was war dabei mit den 2 Millionen?
Dabei sind eine ganze Menge von den Kickstarter-Backern tatsächlich ohne Produkt geblieben und auch ohne Geld. Also ja. das war nicht wirklich durchsichtig und ich verstehe es bis heute nicht ganz, was da passiert ist. Das verstehen wahrscheinlich viele nicht, aber da haben manche Leute ganz ordentlich Geld reingeworfen in dem Glauben, dass da was Tolles kommt. Und ein Teil davon ist wohl auch gekommen, aber ein großer Teil eben nicht. Auf jeden Fall 2018 hat die NetSE Insolvenz angemeldet. Und dann hat 2018 wurde eine neue GmbH gegründet, und zwar die OPC Optics GmbH. Mhm. Der volle Titel ist die Bad Kreuznacher OPC Optical Precision Components Europe GmbH.
Ja, geht locker von der Zunge.
Ja, was zufällig jetzt auch die Firma ist, die an die jetzige NetSE, an die jetzige Meyer Optik Görlitz, die diese Pressemitteilung rausgelassen haben, die Linsen liefert.
Mhm, okay.
Also die wurde quasi kurz danach gegründet, frag mich nicht von wem, ob das da Zusammenhänge gibt, weiß ich nicht. Na, jedenfalls wurde die gegründet, die haben auch die Markenrechte und die Konstruktionspläne der historischen Objektive gekauft und haben dann, also 2018 war das, haben dann den Neustart für die Marke im Frühjahr 2019 gelegt. Im Frühjahr 2019 wurde dann auch bekannt, dass diese OPC auch den Bestand des Warenlagers von NetSE erworben hat.
Das ist schön, aber das klingt dann alles etwas komisch, muss ich sagen.
Ich bin auch sehr, ich habe da, also wie gesagt, ich habe dann irgendwann aufgehört, weiter zu bohren. Aber Moment, es ist noch nicht zu Ende, weil 2019, also die haben dann, wie gesagt, den Bestand des Warenlagers von NetSE erworben. Die haben die Markenrechte erworben. Die NetSE ist kurz vorher insolvent gegangen. Und haben dann seit 2019, seit dem Februar, die Hälfte des bisherigen Listen, also diese Objektive, die noch in dem Lagerbestand waren, für die Hälfte des bisherigen Listenpreises verkauft. Und es gab aber keine Angebote für die bisher leer ausgegangenen Kickstarter-Käufer. Obwohl da Objektive
aber andere da waren.
Es ist auch nicht klar, und ich beziehe mich jetzt hier auf die Wikipedia, wo das drin steht. Es ist auch weiterhin unklar, wer hinter den 2 Millionen Euro Stammkapital dieser im Sommer 2018 neu gegründeten OPC steckt. Also wo dieses Stammkapital herkommt. Es sind 2 Millionen da drin gelandet.
Ich meine, vielleicht hat ja jemand bei Kickstarter etwas über 2 Millionen eingenommen und hatte nach einem Autounfall vielleicht jetzt viel Zeit. Ich will da jetzt nichts unterstellen, aber
das ist jetzt alles Spekulation und Unterstellung.
Ich möchte das nicht so unterstellen, aber es sind so Gedanken, die man plötzlich bekommt, weil irgendwie passt alles zu gut zusammen. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass ein ausländischer Investor da ist. Du hast vorhin schon gesagt, dass irgendwelche chinesischen Objektive gesehen wurden. Da gibt's ja auch einige sehr findige Geschäftsleute. Es kann ja auch sein, dass es einfach ein ausländischer Investor ist, der hier einfach nicht genannt werden soll, weil natürlich die Marke eine deutsche Marke bleiben soll. Das kann natürlich auch einfach dahinter stecken.
Na gut, also 2018 war irgendwie so ein Schlüsseljahr. Da ist, wie gesagt, die NetSE pleite gegangen. Kickstarter-Backer sind auf ihren Kosten sitzen geblieben. 2019 dann die Information, dass die den Lagerbestand aufgekauft haben, den auch verkauft haben. Und 2018 wurde die OPC gegründet und haben jetzt quasi, also unter der Marke Meyer Optik Görlitz, jetzt eine Manufaktur in Hamburg eröffnet. Mhm. Eine gläserne Manufaktur. Und also ich finde, das ist ein interessanter Move.
Weil die Geschichte ist schon eine sehr bewegte, muss ich sagen.
Mhm. Ist schon sehr bewegt und ist schon nicht immer so transparent, wie ich sie gerne hätte. Aber das mag auch dran liegen, dass ich nicht genügend recherchiert habe. Vielleicht mag da mal jemand noch ein bisschen tiefer bohren. Ich denke, was natürlich passiert mit so einer Manufaktur, wenn da schon von Gläsern geredet wird und so weiter, dass man damit auch so ein bisschen Transparenz demonstriert, die dann vielleicht auch der Gerüchtelage ein bisschen entgegenwirkt. Also das ist mit Sicherheit ein sehr guter PR-Move, ein sehr guter Sichtbarkeits-Move. Damit positionieren sie sich natürlich auch so ein bisschen im Bereich Wertarbeit, Handarbeit.
Klar.
Vielleicht irgendwie so in Anlehnung an Leica und Co. oder so dieses deutsche Wertarbeit und so weiter. Ja, ich bin immer noch sehr skeptisch, was das Thema angeht, aber ich dachte, es wäre es wert, mal hier so ein bisschen drüber zu reden. Also Meyer Optik Görlitz ist nach wie vor, für mich persönlich nach wie vor so ein bisschen, ja, wie sagt man da, so ein bisschen es riecht seltsam. aber wie gesagt, ich lasse mich doch gerne eines Besseren belehren, aber mir fehlt an der Stelle einfach so ein Stück weit die Transparenz.
Vielleicht gibt es ja gerne, wie genaue das da, Recherche.
Was da 2018 passiert ist. Ja. Vielleicht guckt da mal jemand nach, vielleicht weiß es jemand. Genau, Fischi, Uwe sagt Fischi. Also vielleicht kann ja mal jemand Licht ins Dunkel bringen, was ist da 2018 passiert? A, mit den Kickstarter-Geldern und B, wer ist denn jetzt der Geldgeber von der OPC, die da mit 2 Millionen Einlage gegründet wurde?
Müsste ja eigentlich je nach Gesellschaftsform irgendwo stehen, nicht wahr?
Ich hätte da mit Sicherheit noch weiter bohren können, hab dann aber irgendwann auch aus Zeitgründen gesagt, nee, es ist mal gut. Ja. Na gut.
Schauen wir mal. Manufaktur ist aber ein gutes Stichwort.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden nämlich unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eure eigene Webseite bauen könnt. Versteht ihr? Webseite, Manufaktur. Ihr könnt quasi eure eigene Webseite manufakturieren und das auch für andere tun. Ui, 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 ui. Ja, werben lustig die Sprache, weißt du doch. Das könnt ihr nämlich auch für andere machen. Das heißt, wenn ihr jemanden habt, der gerne eine Webseite haben möchte, aber selbst keine Idee hat, wie oder was, keine Zeit dafür, keine Lust oder auch wirklich überhaupt nicht mit dem Computer umgehen möchte, weil diese Person viel besser Handarbeit machen kann. Und du sagst, Mensch, du machst so tolle handarbeitliche Sachen, handwerkliche Sachen und verkaufst die irgendwo in deinem Dorf oder in deinem Stadtviertel. Das müssen wir ein bisschen größer aufziehen. Dann kannst du für diese Person eine Webseite gestalten und kannst die hinterher auch dieser Person übergeben und kannst sagen, hier, guck mal, jetzt ist das deine Seite, da gibt's halt eine Möglichkeit, das weiterzugeben. Steht da auch irgendwo in den FAQs erklärt. Auf happyshooting.de/Jimdo. Da kannst du einfach mal draufgehen, kannst kostenlos starten und das mal ausprobieren. Ich wäre zum Beispiel sehr interessiert, wenn du jemanden hast oder es sogar selber machst, vielleicht so Handwerk, ne? Stell dir vor, du töpferst gerne und du töpferst zum Beispiel so HomePod-Mini-Halterungen.
Objektive töpfern.
Ja, kann man auch machen, aber stell dir so eine HomePod so ein HomePod-Ständer vor, der so ein bisschen schön ist, wo man so eine HomePod-Mini reinstellen kann, auf dem Schreibtisch nee, so zum oder aufs Regal.
Zum Reinhängen aus Makramee.
Reinhängen ist auch eine schöne Idee. Oder vielleicht dann auch
wie eine Blumenampel.
Ein Konstrukt, wo neben dem HomePod-Mini auch noch ein kleines Blumentöpfchen rein kann oder so. Also irgendwie, es gibt so schöne Ideen, Mensch. Und wahrscheinlich gibt es das alles da draußen und man weiß es bloß nicht, weil man es nicht findet, weil es keine Webseite gibt. Und das ist der Punkt. happyshooting.de/Jimdo. Probier's mal aus, mach deine Webseite, mach schöne Fotos. Kannst ja auch für die Person, die das vielleicht handwerklich sehr gut macht, kannst du jetzt hier als Happy Shooting-HörerInnen vielleicht perfekte Fotos machen, toll ausgeleuchtet, Produktbilder. Die ziehst du einfach per Drag and Drop da auf die Webseite. Kannst die da einfügen, kannst eine schöne Galerie machen und kannst mit wenigen Klicks kannst du da ein Shop-System machen, Preis dran schreiben, schöne Fotos dazu. Man kann sogar Varianten eines Produktes machen, wenn ihr das zum Beispiel in verschiedenen Farben anbietet oder so etwas. Probier das einfach mal aus. Es ist wirklich toll. Du musst nichts von Webseitenprogrammierung verstehen. Du musst einfach nur wissen, was du auf der Webseite haben willst. Und dann schreibst du das da einfach rein. Und es sieht auf jeder Displaygröße gut aus. Das funktioniert. Die kommen aus Deutschland. Das heißt, das Shop-System ist auch rechtssicher in Deutschland mit den Begrifflichkeiten, die da so draufstehen müssen und wie das alles so läuft. Tolle Sache. Kann ich empfehlen. probiert's aus. Und wenn ihr sowas gemacht habt und eine HomePod-Mini-Halterung getöpfert oder ähnliches habt,
Makramee.
Lasst es mich wissen und lasst es Chris wissen. An info@happyshooting.de einfach mal den Link zu eurer Webseite schicken. Und dann stellen wir die Seite hier auch gerne vor. Ich find's toll. Wenn euch das denn gefallen hat, was ihr da gesehen habt, wenn ihr das kostenlos ausprobiert habt, dann schaut euch mal die kostenpflichtigen Pakete an, denn da wird's richtig spannend. Da könnt ihr dann entscheiden, ihr wollt ein größeres Shopsystem haben, ihr wollt mehr Unterseiten haben und so weiter. Da gibt's verschiedene Optionen in so drei Ausbaustufen. Schaut mal an, was das Richtige für euch ist, damit ihr dann auch eure eigene Domain habt und Sucheintrag bei Google und pipapo. Guckt euch das mal an und spart 20%. 20% mit dem Gutscheincode Belichtigung mit 2 I's für 20%. Wir haben ja auch zweiten Advent quasi. Also 2 I Belichtigung, 20% auf die kostenpflichtigen Pakete und zeigt uns eure Webseite. Bin sehr gespannt darauf und wir sagen danke an Jimdo für den geilen Support.
Dankeschön. Danke, danke, danke.
Das ist echt gut.
Auf dem Slack geht schon die Suche in den Handelsregistereinträgen los. Sehr schön. Los, sucht. Wir haben Frage. Nee, wir haben eine Frage und zwar von Andreas. Der hatte uns gefragt. Bevor wir die beantworten, wieder nochmal, ihr dürft gerne auf Twitter fragen mit dem Hashtag HSFrage oder auf unserem Slack im Kanal HSFragen. Der Andreas hat das auf Twitter gemacht und fragt nach TrueTone. TrueTone auf dem iPad ausschalten, um eine konsistentere Farbanpassung über viele Bilder zu bekommen. Die Bilder sind wegen Blitzen über eine gelbliche Zimmerdecke zu gelb. Ich bearbeite jedes Bild einzeln, da Affinity Photo keine Batch-Verarbeitung kann. Ist das nicht? Also TrueTone ist ja ein System, was Apple mal eingeführt hat, was im Prinzip den Wärmeanteil des Bildes, das du auf dem Display siehst, über die Kamera anpasst an die Umgebungsbeleuchtung. Also wenn du in einem warmen Raum bist, in dem, sagen wir mal, die Lichtquellen eher warm sind und dann auch die Wände drumherum warm machen und alles andere, wenn du da ein iPad in der Hand hältst dann, und das nicht angepasst ist, dann wirkt das plötzlich sehr kühl und umgekehrt, wenn du in einem sehr kühlen farblichen Umgebung bist, dann wirkt das relativ warm. Und dieses True Tone passt quasi ständig die Wärme des Bildes an.
Das sorgt so, quasi zu einem simulierten Zeitungspapier. Weil wenn man jetzt passiv...
Es wirkt dadurch es passt sich gut ein. So
wenn du etwas vom Papier Bild oder aus dem Buch liest, dann hast du ja auch abhängig von dem Umgebungslicht entweder kühle weiße Buchseiten oder warmweiße Buchseiten. Und das versucht Apple halt hier mit diesem TrueTone nachzubilden. Das funktioniert auch tatsächlich ganz gut, ist aber bei Bildbearbeitung durchaus auch mal tödlich. Vor allen Dingen, wenn sich das ändert, während man die Bilder bearbeitet. Also ja, würde ich tatsächlich ausschalten. Das hilft.
Weil das ist ja auch so, wenn du am Rechner Bilder bearbeitest, dann ist es ja auch schwierig, wenn das zum Beispiel der Bildschirm mit dem Rücken zu einem Fenster ist, wo sich ständig irgendwie die Farbtemperatur und die Helligkeit ändern. Das sollte schon in einer halbwegs konsistenten Umgebung sein, wenn es dann auch, sagen wir mal, etwas höheren Ansprüchen genügen soll. Ich mache trotzdem, wenn ich auf dem iPhone mal irgendwie ein Bildchen bearbeite, dann mache ich das mit TrueTone an.
Ja, und für mal eben schnell ein kleines Bildchen. Aber wenn du so ein ganzes Shooting korrigieren willst.
Genau. Wenn ich jetzt eine Hochzeit fotografiere und da 2000 Bilder irgendwie farblich konsistent haben möchte, dann werde ich das nicht auf einem Display machen, was ständig seinen Weißabgleich verändert.
Vor allen Dingen, je nachdem, in welcher Umgebung du sitzt, wenn du so ein paar Bilder hast, gerade Hochzeitsbilder, und du willst ein weißes Kleid auf weiß haben, willst es nicht blau haben, willst es nicht gelb haben, wenn du ein bewegliches Ziel auf deinem Display hast, ist das halt einfach mal keine so gute Idee, weil dann sieht das auf deinem Display an dem Abend, wo du es bearbeitet hast, ganz cool aus. Und dann schiebst du die Bilder in die Galerie und schickst sie der Braut oder dem Ehepaar und dann sagen die, ja, ist so ganz nett, aber die sind ganz schön blau, ne? Ja, wenn du die abends halt auf einem warmen Display bearbeitet hast und hast da fleißig gegengesteuert, um die irgendwie weiß zu kriegen. Das kann auch in die Hose gehen, sowas. Von daher kann ich empfehlen, das abzuschalten für ernsthafte Bearbeitung. Ja, und Batch-Bearbeitung ist meines Wissens tatsächlich so, dass Affinity Photo das nicht kann. Also auf dem iPad bin ich mir da sogar ziemlich sicher, dass das nicht geht. Aber ich wüsste es jetzt auch am Desktop nicht, dass da was möglich ist. Da wäre jetzt die Community gefragt, gibt es am iPad eine Batch-Bearbeitung in Affinity Photo? Glaube nicht. Das ist halt ein Vorteil von Lightroom, wo du eben ein Bild bearbeitest und dann kannst du die Bearbeitung auf alle übertragen. Das geht auch in der iPad-Version. Schön, schön.
Na gut. Ja, an dieser Stelle käme theoretisch der Happy Shooting Terminkalender, aber wir haben keine neuen Termine drin. Solltet ihr also irgendwelche fotorelevanten Termine haben, dann geht doch mal auf happyshooting.de/Terminkalender. Dort findet ihr nicht nur den aktuellen Kalender mit all seinen Einträgen, sondern auch einen großen grünen Knopf, über den ihr selber Termine eintragen könnt. Und wir freuen uns drüber und alle anderen, die hier ab und zu mal reingucken, um Termine zu finden, freuen sich auch. Dankeschön.
Prima.
So, wir haben vor der Sendung wieder eine neue Aufgabe ermitteln lassen durch die live anwesende Besetzung des Dienstags 18 Uhr Kanals auf dem Happy Shooting Slack.
Und das da an einem Mittwoch.
Das an einem Mittwoch. Hallo, heute ist Dienstag. Das an einem Spezialdienstag, der trotzdem gut besucht war. Und so ja.
Und wir sind zu einem Ergebnis gekommen, nämlich die neue Aufgabe heißt Frontal. Das wundert den einen oder anderen, aber das Thema dazu haben wir in der nächsten Woche. Aber so passiert das eben manchmal. Frontal heißt jedenfalls die neue Aufgabe und die läuft vom 9.12. bis zum 23.12. Was bedeutet, dass ihr vom 9. Dezember bis zum 23. Dezember 2021 loszieht und ein neues Foto macht? Ganz wichtig, ein neues Foto machen. Und das Ganze dann bei Flickr hochladen, dort in die Happy Shooting Gruppe stellen und den Tag HS Frontal vergeben. Dann landet das hier bei uns in die Verlosung und dann suchen wir wieder was raus zum Besprechen und gucken mal, ob wir was zum Verlosen finden.
Genau. Und die aktuelle Aufgabe Flügel läuft noch bis zur nächsten
Woche. Nee, Buch heißt die. Flügel haben wir schon.
Buch?
Ja.
Flügel hatten wir schon. Buch. Okay, Buch.
Glaube ich. Steht auf happyshooting.de/Aufgaben.
Genau. Wir sind fast am Ende, wollen an dieser Stelle noch mal kurz ein Danke sagen. Und zwar, naja, es gibt so zwei Kategorien von Menschen, die helfen. Wir haben hier, also aus der Community, wir haben hier ja schon mal letztes Mal so ein bisschen damit angefangen. Es gibt die, ich weiß nicht, ob das Wort, die Sung Heroes, also die, denen man ständig ein Loblied singt. Das sind so hier die ShownoterInnen und Botbediener und Innen und allen, die so im Kanal rumwuseln und uns immer bei Laune halten, während die Sendung machen. Aber es gibt auch die Unsung Heroes, die halt dann so ein bisschen, ja, versteckt agieren und die selten irgendwie hier rausgekramt werden in der Danksagung. Und das sind zum Beispiel der Michael, haben wir letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, der immer den Channel-Titel setzt. In dem Moment, wo ich gestern geschrieben hatte, dass wir die Sendung leider verschieben müssen, zack, war der Kanal, die Kanalbeschreibung für den Dienstags 18 Uhr Kanal gesetzt. Und alle, die kommen, haben sofort gewusst, was Sache ist. Also dafür tausend Dank. Der Markus, auch den haben wir schon mal rausgepickt, aber hier nochmal ganz besonders, der unseren Titelbot hier am Leben hält mit allen möglichen lebensverlängernden Maßnahmen. Wenn sich drunter irgendwie die API ändert und sonst was, dann ist er zur Stelle und zieht und zupft und macht, dass das Ding wieder läuft. Und der Kai, der auch ganz heimlich und still im Hintergrund dafür sorgt, dass hier Menschen, die in unseren Happy Shooting Slack möchten, auch reinkommen. Weil Slack so vom System her so gebaut ist, dass es halt nicht, man kann nicht einfach hingehen und sagen, hier ist Sign up und fertig, sondern es muss quasi von jemandem eine Einladung kommen. Und das haben wir auf dem entsprechenden Link in den Shownotes, könnt ihr das sehen, wie man in den Slack kommt. Ihr müsst da erstmal eine Mail schreiben und sagen, ich will rein, und dann lässt der Kai euch rein. So funktioniert das nun mal so. Quasi der Geheimer, der
Türsteher sozusagen. An dem Kai müsst ihr quasi vorbei, ganz genau.
Ihr müsst am Kai vorbei, aber keine Sorge, der Kai wird euch schon reinlassen, wenn ihr nicht ganz notorisch doof seid. Und das macht er so nebenher und ist halt irgendwie, ist unglaublich cool, weil das halt hilft, diesen Slack so am Gehen zu halten. Also deshalb allen vor und hinter den Kulissen und ganz besonders den hinter den Kulissen, der Uwe hat sie Shadow Heroes genannt, genau. Hier ein großes Daumen hoch und überhaupt hier, ihr seid die Besten und ohne euch wäre das alles nicht so toll, wie es nun mal ist. So, jetzt wären wir am Ende, aber es gibt noch ein One More Thing und zwar, das fand ich klasse, das ist jetzt auch schon wieder irgendwie 2 Wochen her oder so, der Tobias hat einen Tweet geschickt mit Bildern einer Kamera, die er gebaut hat.
Aha.
Oder er mit seiner Tochter gebaut hat. Eine Lego-Kamera.
Hui.
Ich behaupte mal, die wird wahrscheinlich keine echten Bilder machen können. Aber es ist hier da ein Lego-Bausatz. Da ist auch eine
Lego-Filmpatrone.
Da ist auch eine Lego-Filmpatrone drin. Da kannst du auch hier irgendwie...
Macht die bestimmt auch Lego-Bilder.
Ja, habe ich auch gefragt, aber er meinte dann, das sei so ungefähr 2x4 Pixel, wenn man so die Lego-Steinchen hat. das Ganze, ich habe dann natürlich gegoogelt, also hier ist der Lego-Bausatz, die haben ja immer so eine Nummer, die 639-2344, 179 Teile, man kann sie aber nicht kaufen. Das ist irgendwo so ein Promotional Gift, das ist also ein Geschenk, was man irgendwie dazu bekommt bei irgendwelchen anderen Sachen.
Ist ja witzig.
Aber ich habe geguckt, man kriegt es tatsächlich auf eBay.
Ja.
Frag mich jetzt nicht, was es kostet.
Sieht aber schön aus.
Ja. Es ist klasse. Also sicher ein schönes Bastelprojekt, auch mal mit den Kindern oder so. Oder einfach selber. Lego schönes ist ja, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr entkoppelt, sehr altersunabhängig.
Ja, ja, absolut. Aber schon immer.
Ja. Super Ding. Und ich habe noch ein one second more thing.
Ja, pff, Moment, natürlich.
Dazu muss ich hier, ich habe tatsächlich einen habe ich noch. Und zwar habe ich mir ich muss das einfach tun. Ich habe mir das hier gekauft.
Was ist das denn? Das sieht aus wie bei South Park, wenn sie Kanadier darstellen.
Das ist ein Drucker.
Nochmal.
Und dieser Drucker, warte mal, ich mache mal ein Foto von dir. Moment. Grins mal. So. Das ist ein kleiner.
Also Chris hat da gerade quasi ein Stück Seife in die Kamera gezeigt. Mit
hier.
Da ist sind 2 Augen und eine Nase drauf gedruckt und der breite gerade Mund ist das, wo der Drucker, wo der Print rauskommt. Und das sieht aus wie so ein Thermodruck, wie so ein Kassenzettel.
Es ist ein Thermodrucker, genau. Eigentlich ist das ein Kassenbon-Drucker, der kann auch gar nicht toll auflösen und hat irgendwie schwarz und weiß. Auch. Also der hat keine, da wird quasi, wenn du da druckst, dann wird das Bild hier wird gedithert, irgendwie in kleine Punkte verteilt, die unglaublich schlecht aufgelöst sind. Und am Ende kommt halt hier so ein Kassenbon raus mit dem Foto drauf. Und ich finde das so abgefallen. Ist auch nicht, war nicht teuer. Ich glaube, das hat 25 Euro gekostet.
Ist das wenigstens selbstklebendes Papier oder ist das jetzt einfach ein
das
Kassenbon?
Das hier nicht, aber ich habe hier bei dem Ding.
Ist das Rolle? Schneidet der ab oder?
Ja, das ist Rolle mit ab. Mit so einem gezackten Abreißding. Ich habe hier noch so paar Rollen mitbekommen und da sind auch ein paar selbstklebende Rollen dabei und zum Abreißen und dann kannst du hier. Ich habe noch nicht wirklich eine richtige. Ich glaube, ich nehme das mal auf den Klostergeister-Workshop mit und dann machen wir damit die Gruppenbilder oder so.
Auf Klostergeister ist das bestimmt eine gute Idee, weil da hat mit Sicherheit jemand eine geile Projektidee.
Hier kannst du aufklappen und dann hier diese.
Quasi das Maul aufklappen und dann die Rolle rein. Ja, super.
Ja, es ist ein Spielzeug und Spielzeuge.
Das war nicht, was ich meinte, als ich mal sagte, druckt eure Bilder.
Doch. Das macht man so.
Ja, besser so als gar nicht.
Ich drucke jetzt mal mich aus. Warte mal, ich drucke jetzt mal mich aus.
Mach das.
Da. Das ist der Chris
im
Kopf. So, das war's für heute. Ich wünsche allen eine schöne Nacht oder einen schönen Morgen oder was immer das gerade auch bei euch ist. Wir sind in einer Woche wieder da. Bis dann, macht's gut.
3, 2, 1. Happy Shooting.